Philosophie pur. Schön arbeiten mit Alexander Czernek.
Boah, hab ich Kopfschmerzen. Naja, kein Wunder, wenn man arbeitslos ist. Inserate. Achso. Gastro, nee. Supermarktkasse, nee. Ah, Texter. Werde auch Teil dieses dynamischen Teams und bewirb dich bei uns als Texter, männlich-weiblich, für den Bereich E-Commerce. Teil des Teams. Oh Mann, als Philosoph. E-Commerce, was soll das denn sein? Elektronischer Kommerz, Mann, diese Anglizismen machen mich fertig. Also, Name. Geburtsdatum. Und Sie? Was machen Sie so heute? Arbeiten, Arbeit suchen, auf der faulen Haut liegen, Fenster putzen? Wollen Sie auch mal wieder schön arbeiten? Ja, gar nicht so einfach. Denn was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Ja, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Ja, dumm gelaufen. Wir sind eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll. Und dabei kennen wir doch kaum noch die höheren und sinnvolleren Tätigkeiten, um derentwillen eine Befreiung sich lohnen würde. Das Denken hat, möchte man hoffen, von der neuzeitlichen Entwicklung noch am wenigsten Schaden genommen. Und es vollzieht sich keineswegs in einem Wolkenkuckucksheim. Soft Skills. Im Berufsleben spielen neben den fachlichen Kenntnissen auch persönlichkeitsbezogene Fähigkeiten eine bedeutende Rolle, da sie Hinweise auf das Arbeitsverhalten geben. Kreuzen Sie bitte mindestens 3, maximal aber 5 Fähigkeiten an, die am meisten auf Sie zutreffen. Lernbereitschaft. Ich bin ein interessierter Mensch, der gerne Neues dazulernt. Ja, kann man ankreuzen. Konfliktfähigkeit. Müsste ich lügen. Kommunikationsstärke. Oh Mann. Ah, oh, das ist mir wirklich zu blöd. Was, wie heißt die Seite? Jobroboter. Was ein Name. Denken ist möglich. Und das ist nicht irrelevant für die Zukunft des Menschen. Ich sage nur Artificial Intelligence. Muss man erst mal mithalten. Im Grunde geht es mir um etwas sehr Einfaches. Dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind. Wir fragen zum Beispiel nach dem Verhältnis des Arbeiters zur Produktion, zu den Produkten seiner Arbeit. Ja, wir fragen nach der Entfremdung der Arbeit, nach der Entäußerung der Arbeit. Wenn das Produkt der Arbeit die Entäußerung ist, wieso muss die Produktion selbst die tätige Entäußerung sein? In der Entfremdung des Gegenstandes der Arbeit resümiert sich nur die Entfremdung. Die Entäußerung in der Tätigkeit der Arbeit selbst. Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist. Das heißt, dass sie nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern unglücklich fühlt. Keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkastet und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich nämlich erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist nicht freiwillig, sondern gezwungen. Also, ja, Zwangsarbeit. Sie ist keine Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Und ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, dass, sobald da kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird. Die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. Die Äußerlichkeit der Arbeit für den Arbeiter erscheint darin, dass sie nicht sein Eigen, sondern Eigentum eines anderen ist, dass sie ihm nicht gehört. Sie ist der Verlust seiner selbst. Ja, bei mir das Gegenteil. Ich arbeite eigentlich immer und denke freiwillig. Ja, nur wer bezahlt das? Sie mit ihren Gebühren. Na, wenn Sie die abschaffen wollen, blöd, denn es kommt zu dem Resultat, dass der Mensch, der Arbeiter, nur mehr in seinen tierischen Funktionen, Essen, Trinken und Zeugen, höchstens noch Wohnung, Schmuck etc., sich als frei tätig fühlt und in seinen menschlichen Funktionen nur mehr als Tier. Aber ohne Arbeit ist auch scheiße. Na, Essen, Trinken geht vielleicht noch aus dem Wasserhahn. Kostet nix. Und da haben sie das Volkseigentum Wasser jetzt auch schon verkauft. Ja, Zeugen geht immer. Und denken auch. Gut, zurück zum Tier. Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Ja, es unterscheidet sich nicht von ihr. Es ist sie. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins. Diese bewusste Lebenstätigkeit unterscheidet ihn unmittelbar von der tierischen. Die Tätigkeit des Menschen ist eigentlich eine freie Tätigkeit. Nur kehrt die entfremdete Arbeit das Verhältnis dahin um, dass der Mensch eben, weil er ein bewusstes Wesen ist, seine Lebenstätigkeit, sein Wesen, nur zu einem Mittel für seine Existenz macht. Ja. 9-to-5-Job. Denken überflüssig. Träumen vom Urlaub, während man täglich für den Gewinn der Firma schuftet. Gehaltserhöhung? Fehlanzeige. Wenn das Produkt der Arbeit mir fremd ist und mir als fremde Macht gegenübertritt, wem gehört es dann, wenn meine eigene Tätigkeit nicht mir gehört, eine fremde, eine erzwungene Tätigkeit ist, ja, wem gehört sie dann? Einem anderen Wesen als mir. Nur, wer ist dieses Wesen? Die Götter? In den frühen Zeiten erscheint die Hauptproduktion, wie zum Beispiel der Tempelbau in Ägypten, Indien, Mexiko, sowohl im Dienst der Götter, wie auch das Produkt den Göttern gehört. Nur waren die Götter allein nie die Arbeitsherren, ebenso wenig die Natur. Und welcher Widerspruch wäre es auch, dass je mehr der Mensch die Natur durch seine Arbeit sich unterwirft, je mehr die Wunder der Götter überflüssig werden durch die Wunder der Industrie, der Mensch diesen Mächten zulieb, auf die Freude an der Produktion und auf den Genuss des Produktes verzichten sollte. Das fremde Wesen, dem die Arbeit und das Produkt der Arbeit gehört, in dessen Dienst die Arbeit und zu dessen Genuss das Produkt der Arbeit steht, kann nur der Mensch selbst sein. Das Verhältnis des Arbeiters zur Arbeit erzeugt das Verhältnis des Kapitalisten zu derselben, oder wie man sonst den Arbeitsherrn nennen will. Das Privateigentum ist das Produkt und die notwendige Konsequenz der entäußerten Arbeit. An dem Arbeiter existiert es also subjektiv, dass das Kapital der sich ganz abhanden gekommene Mensch ist. Ja, wie es am Kapital objektiv existiert, dass die Arbeit der sich abhanden gekommene Mensch ist. Der Arbeiter hat aber das Unglück, ein lebendiges und daher bedürftiges Kapital zu sein, das jeden Augenblick, wo es nicht arbeitet, seine Zinsen und damit seine Existenz verliert. Ja, vollkommen egal, ob Start-up, Bobo, Mindestlohn, Amazone oder Bürohengst. Als Kapital steigt der Wert des Arbeiters nach Nachfrage und Zufuhr. Und auch physisch wurde und wird bewusst sein Dasein, sein Leben als eine Zufuhr von Ware wie jeder anderen Ware. Der Arbeiter produziert das Kapital und das Kapital produziert ihn, er also sich selbst. Und der Mensch als Arbeiter, als Ware, ist das Produkt der ganzen Bewegung. Sobald es aber dem Kapital einfällt, notwendig oder willkürlich, nicht mehr für den Arbeiter da zu sein, ist er selbst nicht mehr für sich. Er hat keine Arbeit und darum keinen Lohn und da er nicht als Mensch, sondern nur mehr als Arbeiter ein Dasein hat, kann er sich begraben lassen oder verhungern, auf der Straße erfrieren. Der Arbeiter ist nur als Arbeiter da, sobald er für sich als Kapital da ist. Und er ist nur als Kapital da, sobald ein Kapital für ihn da ist. Das Dasein des Kapitals ist sein Dasein, sein Leben, wie es den Inhalt seines Lebens auf eine ihm gleichgültige Weise bestimmt. Ja, jetzt wissen Sie, warum ich gestern gesoffen habe. Deshalb sagt Marx: Deswegen kennt die Nationalökonomie den unbeschäftigten Arbeiter nicht, den Menschen, wenn er sich außer dieses Arbeitsverhältnisses befindet. Der Spitzbube, Gauner, Bettler, der Unbeschäftigte, der Verhungernde, der elende und verbrecherische Arbeitsmensch sind Gestalten, die nicht für die Ökonomen, sondern nur für andere Augen, die des Arztes, des Richters, des Totengräbers und Bettelvogts und so weiter existieren. Als Gespenster außerhalb ihres Reiches. Die Bedürfnisse des Arbeiters sind für sie nur das Bedürfnis, ihn während der Arbeit zu unterhalten und so weit, dass das Arbeitergeschlecht nicht aussterbe. Der Arbeitslohn hat ganz denselben Sinn wie die Unterhaltung, Instandhaltung jedes anderen produktiven Instruments. Ja, wie die Konsumption des Kapitals überhaupt, deren es bedarf, um sich mit Zinsen zu reproduzieren. wie das Öl, welches an die Räder verwandt wird, um sie in Bewegung zu halten. Die Produktion produziert den Menschen als eine Ware. Die Menschenware. Den Menschen in der Bestimmung der Ware. Sie produziert ihn, dieser Bestimmung entsprechend, als ein ebenso geistig wie körperlich entmenschtes Wesen, das täglich aus seinem erfüllten Nichts in das absolute Nichts, in sein gesellschaftliches und darum sein wirkliches Nicht-Dasein hinabstürzen kann. Die Entfremdung des Arbeiters in seinem Gegenstand drückt sich nach nationalökonomischen Gesetzen übrigens so aus, dass je mehr Werte er schafft, er umso wertloser, umso unwürdiger wird. Total fatal. Dass je zivilisierter sein Gegenstand, umso barbarischer der Arbeiter. Dass umso mächtiger die Arbeit, umso ohnmächtiger der Arbeiter wird. Dass je geistreicher die Arbeit, umso geistloser und Naturknecht der Arbeiter wird. Die Nationalökonomie verbirgt diese Entfremdung in dem Wesen der Arbeit allerdings dadurch, dass sie nicht das unmittelbare Verhältnis zwischen dem Arbeiter und der Produktion betrachtet. Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern für das Kapital. Es genügt daher nicht länger, dass er überhaupt produziert. Er muss mehr Wert produzieren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der mehr Wert für den Kapitalisten produziert oder der Selbstverwertung des Kapitals dient. Produktiver Arbeiter zu sein ist kein Glück, sondern Pech. Die Arbeit produziert Wunderwerke für die Reichen und sie produziert Entblößung für den Arbeiter. Sie produziert Paläste und Höhlen für den Arbeiter. Sie produziert Schönheit und Verkrüppelung für den Arbeiter. Sie ersetzt die Arbeit durch die Maschinen und wirft einen Teil der Arbeiter in die Barbarei zurück, macht den anderen Teil zur Maschine. Sie produziert Geist und sie produziert Stumpfsinn für den Arbeiter. Vergleicht man die moderne Welt mit den Welten, die wir aus der Vergangenheit kennen, so drängt sich vor allem der enorme Erfahrungsschwund auf, der dieser Entwicklung inhärent ist. Nicht nur, dass die anschauende Kontemplation keine Stelle mehr hat in der Weite spezifisch menschlicher und sinnvoller Erfahrungen, auch das Denken. Das Denken, sofern es im Schlussfolgern besteht, ist zu einer Gehirnfunktion degradiert, welche die elektronischen Rechenmaschinen erheblich besser, schneller, reibungsloser vollziehen können als das menschliche Gehirn. Das Handeln wiederum, das nur mit dem Herstellen gleichgesetzt wird, sinkt schließlich auf das Niveau des Arbeitens herab. Weil auch das Herstellen nur als eine Form der Arbeit geduldet werden kann, als eine vielleicht kompliziertere, aber grundsätzlich von anderen Funktionen nicht geschiedene Funktion des Lebensprozesses im Ganzen. Nur ist diese einzig auf die Arbeit abgestellte Welt bereits im Begriff, einen anderen Platz zu machen. Es ist uns gelungen, die dem Lebensprozess innewohnende Mühe und Plage so weit auszuschalten, dass man den Moment voraussehen kann, an dem auch die Arbeit und die ihr erreichbare Lebenserfahrung aus dem menschlichen Erfahrungsbereich ausgeschaltet sein wird. Das zeichnet sich deutlich in den fortgeschrittensten Ländern der Erde ab, in denen das Wort Arbeit für das, was man tut oder zu tun glaubt, gleichsam zu hoch gegriffen ist. In ihrem letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Jobholders. Und diese verlangt kaum mehr als ein automatisches Funktionieren. Als bestehe die einzig aktive, individuelle Entscheidung nur noch darin, sich selbst loszulassen und seine Individualität aufzugeben. Alle Empfindungen zu betäuben, welche noch die Mühe und die Not des Lebens registrieren. Denn nur so lässt sich völlig beruhigt, besser, reibungsloser funktionieren. Die Digitalisierung ist das Beste, was dem Kapital passieren konnte. Mehr Touchscreens, mehr Tablets, Blockbusters, On Demand, bald Virtual Reality, damit es ja keine Berührung mehr gibt mit der realen Welt, damit das Denken endlich aufhört und der Schmerz. Das Beunruhigende an den modernen Theorien des Behaviorismus ist nicht, dass sie nicht stimmen, sondern dass sie im Gegenteil sich als zu richtig erweisen könnten, dass sie vielleicht in theoretisch verabsolutierender Form beschreiben, was in der modernen Gesellschaft wirklich vorgeht. Es ist durchaus denkbar, dass die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird. Marx hat sich verhängnisvoll geirrt, wenn er glaubte, dass ein vollständiger Sieg der Gesellschaft schließlich in das Reich der Freiheit führen würde. Das Gegenteil ist passiert. Die Revolution bleibt auf der Strecke, weil wir uns ganz gut amüsieren, solange wir konsumieren, weil wir rotieren im Hamsterrad. Ich arbeite, also bin ich. Und das am besten rund um die Uhr. Marx scheint zu ahnen, dass es im totalen Markt kein Entrinnen gibt. Alles ist Tauschhandel, alles wird Ware, Zweckbeziehung. Ja, vielleicht kommentiert Arendt deshalb etwas zynisch: Alle Versuche, die Welt durch Liebe zu ändern oder zu retten, muten uns als hoffnungslos verlogen an. Konformismus, wohin man schaut, also die völlige Einstimmigkeit in voller Freiwilligkeit. Wehe dem, der arbeitslos ist. Dabei beginnt das Reich der Freiheit. In der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre ein Bekenntnis zur Freiheit des Bürgers, nicht zu arbeiten. Um mit Hand oder Kopf ein Bewusstsein herzustellen, wieder Mensch zu sein. Wir werden viele Denker brauchen, um unsere Zukunft zu gestalten, statt sie zu zerstören. Denn eine Revolution steht noch aus.
Philosophie pur. Schön arbeiten. Ein Hörstück mit Alexander Czernik. Ton gestaltet von Robert Pawlecka. Regie Kerstin Schütze. Eine Collage mit Texten von Karl Marx, entnommen dem von Robert Kurz herausgegebenen Buch Marx lesen. Die wichtigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert. 2006 erschienen im Eichborn Verlag. Und aus Vita Activa oder Vom tätigen Leben von Hannah Arendt, Piper 1967.